Aus Liebe zur Musik, der Schmitz Hi-Fi Podcast.
Guten Morgen, mein lieber Janek.
Guten Morgen, Christian.
Hallihallo. Ja, schon wieder eine Woche vorbei.
Ja.
Und man muss sagen, jetzt, wir in Rheinland-Pfalz hier zumindest haben schon Sommerferien. Es ist etwas ruhiger, wie überall natürlich, wenn die Ferien beginnen. Und ja, was soll man sagen? Leider müssen wir den Podcast mit einer traurigen Nachricht beginnen. Ozzy Osbourne ist gestorben, habt ihr mit Sicherheit alle wieder mitbekommen. In den letzten Tagen ging es natürlich durch die Presse und ja, The Godfather of Darkness ist so, ja, leider nicht mehr unter uns.
Voll krass. Und dass sie einfach noch das Abschlusskonzert einfach vor, wann war das? Letzte Woche?
Ja, ja. Ne? 3 Tage vorher noch gegeben, ne?
Wahnsinn. Mhm. Ja. Wahnsinn. Ja, ich finde das abgefahren, dass einfach ein Mensch alles, was so härtere Musik angeht,
ja,
die seither entstanden ist, grundlegend ja, ja, beeinflusst hat.
Ja.
Global.
Ja.
Dieser
ja,
eine Mensch, mit ja, seiner Band natürlich, aber
ja,
das ist schon abgefahren, was der so hinterlassen hat, ne?
Das stimmt, ja. Ja, Wahnsinn. Auch die Osbournes, diese Serie, die war auch echt schräg. Der Typ, ich habe den aber immer gefeiert. Ich fand den immer so geil, ja.
Voll, echt abgefahren.
Ja.
Ja. Ja, kam irgendwie, also ich weiß nicht, also ich kam, finde, also gerade weil das so kurz auf diesem Abschlusskonzert ist, kam das so unerwartet
ja,
irgendwie.
Ja, ja. Aber da siehst du das, also da finde ich ja sowieso faszinierend, ne, dass so viele gerade ältere Kaliber und vor allem dann auch im Rockmusikerbereich teilweise noch eine Bühnenshow von 2, 2,5, 3 Stunden ohne Pause durchziehen.
Ja.
Das ist schon wirklich brachial, ja, ja.
Manchmal mehr schlecht als recht, muss man auch leider sagen.
Ja.
Ne? Also
es ja,
lässt einfach irgendwann nach. Aber es ist trotzdem einfach bemerkenswert, dass die Leute trotzdem ja, auf die Bühne gehen und es ja, hinkriegen, einfach komplette Stadien einfach mitzureißen.
Ja, das stimmt.
Abgefahren.
Das stimmt.
Ja.
Wir haben uns hier noch ein anderes Jubiläum aufgeschrieben und das war vor 30 Jahren das Fraunhofer-Institut, ziemlich genau am 15. Juli vor 30 Jahren, das MP3-Format auf den Markt gebracht.
Auch total abgefahren.
Hast du damals was von mitbekommen? Du bist ja 1, 2 Jahre jünger als ich.
Das Ding, also mich hat natürlich die MP3 in meiner ganzen Jugend begleitet. Ja. So ist nicht die, etwas später als deine Jugend war. Aber total aufgefallen, dass halt auch hier einfach ein Format eigentlich eine ganze wie soll man sagen, Hörkultur auch geprägt
ja,
hat.
Ja, ja.
Ich kann mich noch erinnern an diese kleinen MP3-Player mit was?
Diese USB-Sticks,
ja,
ne?
Wo genau, der, 50 MB oder so da drauf. Und man hat dann auf einmal trotzdem seine 30, 40 Lieder da drauf gekriegt. Manchmal waren es schon 100 irgendwann.
Ja, ja.
Das ist halt einfach ein Format, das es möglich gemacht hat, Musik so stark zu komprimieren, dass man sie ja, auf die damals noch kleinen Datenträger einfach massenhaft speichern konnte.
Ja, und halt auch in den damaligen Datenübertragungsmöglichkeiten des Internets verschicken konnte,
ja,
was vorher auch einfach nicht möglich war.
Ja.
Ich weiß so, Anfang der 2000er Jahre habe ich einige Jahre in der WG gewohnt. Und wir hatten natürlich Musik und wir hatten natürlich auch eine Bar und eine Theke. Und da lief Winamp, also nicht zu verwechseln mit Winamp, sondern Winamp. Das war eine Software für Windows, für das Windows-Betriebssystem. Und da konntest du deine gesamte Musik verwalten. Und das war einfach brutal. Die hatte Visualisierung gehabt, hier einen Equalizer gehabt. Die hatte Sachen, die ich heute vermisse. Und das war eine Egalisierung der Musiklautstärke. Du hast einfach alles reingepackt und der hat gesagt, okay, ist immer bei gleicher Lautstärke. Ne?
Ja.
Finde ich fantastisch für so eine Playliste. Natürlich passt du dann Dynamiksprünge auch mit an, was beim hochwertigen Musikhören jetzt nicht unbedingt zielführend ist. Aber für so eine Partymusik, ja, und du rennst dann immer hin und machst lauter oder leiser, weil ein Liedstück leiser oder lauter aufgenommen ist, ist das natürlich fantastisch. Und das sind so Sachen, die wünsche ich mir heute manchmal bei irgendwelchen Apps etc. Ja, das gibt es halt immer noch nicht. Oder gibt schon, aber dann halt bei professionelleren Sachen.
Ja,
ne?
Ja, genau. Tut jetzt natürlich im High-End
ja,
dem
ja,
ein
ja.
bisschen so, wie soll man sagen, ist natürlich ein bisschen schade, dass dadurch natürlich auch die Hörkultur, also man muss sagen, so, also diese hochwertige Hörkultur natürlich dadurch sich auch stark zurückgezogen hat, kann man eigentlich schon sagen.
Also zum damaligen Zeitpunkt, muss man ja fairerweise sagen, war Musik mit dem high-endigen Bereich bei den High-Endern nie verschwunden.
Ja.
Aber in der breiten Darstellung genau. war es nicht mehr vorhanden. Du hattest Heimkino gehabt, du hattest deine weisen, nicht Satellitensysteme, à la Bose, Lifestyle-Geschichten. Die großen Schränke, die sind verschwunden aus den Wohnzimmern. Es sollte möglichst nicht mehr sichtbar gemacht werden. Und bis erstmal, ich sag mal, das hat bestimmt 10, 12 Jahre gedauert, bis dann mal so dieses Erwecken wieder durchging, dass man gesagt hat, ach Mensch, meistens war das dann auch durch den Kindern, ne?
Ja.
Die Eltern haben unten in der Bar oder wo auch immer, haben die so eine schöne alte Onkyo-Anlage und Magnatlautsprecher oder was auch immer da stehen. Und das klingt ja so viel besser als das, was wir im Wohnzimmer haben. Und dann gab es so ein Umdenken, ne? Und mittlerweile ist es durchaus wieder en vogue, auch einen Lautsprecher im Wohnzimmer zu haben, den man sehen kann.
Ja, ja. Absolut. Ja. Absolut.
Aber also MP3, ich weiß das, ne, dann war es auf irgendwelchen Abendveranstaltungen, da hast du dann die Datenträger rumgereicht mit hinterher 200 Gigabyte Musik oder sowas, was dann für ein ganzes Jahr gereicht hat. Also, das war schon, das ja gehörte irgendwie dazu.
Ja, absolut. Ja. Und das also einfach, also ich finde generell auch die Technologie dahinter sehr spannend.
Ja.
Wie man es überhaupt hinkriegt, Musikmaterial so zu verkleinern von der Datenmenge ohne, ich sag mal, den Qualitätsverlust, ohne dass der Qualitätsverlust so auffällig ist. Ich sage natürlich auf unseren High-End-Anlagen, wir hören das natürlich, man hört stark die Artefakte und wenn man weiß, was da passiert, dann fällt das einem auch sofort auf. Aber das ist natürlich, also eigentlich beruht es auf einem psychoakustischen Effekt. Da wir halt ganz viele Verdeckungseffekte haben, dass halt Frequenzen sich überlagern, die und wir da deswegen bestimmte, also wenn eine Frequenz in einem kleinen Frequenzspektrum laut ist oder lauter als die anderen, werden die anderen tendenziell verdeckt. Und was MP3 macht, ist einfach diese Frequenzinhalte, die verdeckt werden, die werden einfach ausgerechnet.
Ja.
Genau.
Ja.
Und dadurch kann ich halt die Datei so stark verkleinern.
Extrem spannend.
Bis zu 85%.
Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hört, aber ich glaube,
ist eine Katze irgendwo.
Eine Katze geopfert.
Ja. Ich glaub, das war's.
Okay.
Ja. Gehen wir weiter.
DCS hat, ich glaube, vorgestern war das, ein Update rausgebracht und zwar für das Cubus Connect. Und damit ist jetzt quasi bei allen Bausteinen die Möglichkeit gegeben, direkt aus der Cubus-App die Daten, die Synchronisierung von dem Endgerät an die Cloud zu schicken. Das hatten wir auch noch nicht gehabt, ja.
Ja, super cool. Also Cubus Connect haben wir ja auch, also das kam dann so auf einmal, wann waren das, vor einem Monat, vor zwei oder zu High-End wurde das ja auch ein bisschen angekündigt von einigen Herstellern und finde ich halt super angenehm, gerade bei Geräten, die einfach verdammt gut funktionieren, aber vielleicht eine nicht so hervorragende App haben im Verhältnis, dann habe ich da einfach kann ich aus meiner gewohnten App, ich finde halt Cubus und Tidal machen das sehr gut, haben eine sehr gute Darstellung und dann direkt aus der App rauszuspielen, finde ich sehr gut.
Also Vorreiter war da ja, wie bei vielem anderen, auch Spotify, die das ja schon seit Jahren haben. Also Spotify Connect ist, glaube ich, neben Airplay so einer der meistverbreitetsten Protokolle, Musik zu übertragen. Und viele Hersteller, ist ja auch, sag ich mal, sinnvoll, gehen mittlerweile dazu über, den Schwerpunkt von ihrer Entwicklung der eigenen App hin zu diesen Connect-Diensten zu legen. Dementsprechend schnell kamen natürlich überall auch die Updates von Cubus Connect. Was mich ein bisschen gewundert hat, dieser vor, würde ich sagen, 7, 8 Jahren war ja noch wirklich stark auch verbreitet, auch bei uns, weil die einer der ersten waren, die Lossless-Dienste zu kleineren Preisen angeboten haben. Die hatten immer dieser Connect. Also das gab es von Anfang an, ist aber bei der Industrie irgendwie nie aufgeschlagen oder die haben die falschen Verträge aufgesetzt, ich weiß es nicht. Und die haben es jetzt abgekündigt. Also zum gleichen Zeitpunkt, wo Kubus kam mit der Connect-Geschichte, hat diese das abgesetzt.
Ja, spannend.
Ich glaube auch, das wird nicht mehr allzu lange mit diesem Dienst weitergehen.
Ja, wenn die Nachfrage einfach nicht mehr so groß ist, ne? Und einfach auch weniger Nutzer sich dafür entscheiden.
Ja. Also ich kenne von den Hardware-Anbietern kaum welche, die dieser integriert haben.
Ja,
ne?
Ich auch nicht. Ja. Spannend.
Ja, du hattest noch eine interessante Auslieferung einer Waschmaschine.
Ja, ich war wieder bei einem lieben Kunden, beim lieben Konrad. Grüße gehen raus an der Stelle. Und beim Konrad ist immer total schön, weil...
es gibt Nussecken, habe ich gehört.
Es gibt immer Nussecken. Ist immer.
Ich muss auf jeden Fall dahin. Ich liebe Nussecken.
Du sollst mal mitkommen. Und Konrad ist... ich habe quasi mit ihm seine ganze HiFi-Reise eigentlich durchgemacht.
Er
kam mit seinem kleinen Linnenplattenspieler und das war so, sollen wir da nochmal reininvestieren oder nicht doch lieber mal in so einen Chip gehen, wo man dann wirklich Musik hört auch. Und ist halt dann immer weiter gewachsen und hat sich jetzt eine Schallplattenwaschmaschine zugelegt und zwar die Glaze. Und ich persönlich kannte sie nicht. Ich habe sie noch nie in Persona gesehen, also live gesehen und deswegen konnte ich die auch nicht so einschätzen, aber man hört halt vieles Gutes darüber. Ja. Und Konrad hatte die in einem Plattenladen, meine ich, gesehen und war total angetan, wie sauber erstmal seine Platten dadurch waren und auch wie wenig statisch aufgeladen die noch waren. Und hat halt einfach daraus, aus dieser Überzeugung, hat sich entschieden, diese Plattenwaschmaschine zu holen. Sieht auch total cool aus. Die gibt es in den verschiedensten Farben und er hat sie in so einem Rot gekriegt. Und das Interessante bei der ist, dass die, dass der Waschvorgang, das ist zwar ein Becken, in dem in dem die Platte reingestellt wird, das Wasser aber immer sofort abgesaugt wird und dass dann bei dem Trocknungsvorgang das Becken quasi wieder leer gepumpt wird, sodass dass die Platte nicht mehr in diesem Schmutzwasser liegt. Und das ist ja eigentlich immer das Problem, wenn wir mit solchen Becken arbeiten, dass halt einfach das Schmutzwasser eigentlich die Hälfte der Schallplatte weiter bedeckt. Und dann, habe ich eine saubere, eine dreckige Seite. Ist ein bisschen nicht allzu zielführend, sagen wir es mal so. Und da ist das halt so, dass das konstant immer wieder abgepumpt wird und irgendwann dieses Becken dann sich komplett leer pumpt. Und dann, das ist nämlich das Spannende, dieser Trocknungsvorgang, das ist kein Absaugvorgang, so wie es jetzt zum Beispiel bei den Clear-Audio-Waschmaschinen ist, sondern das wird mit einem Gebläse abgeblasen. Und das dauert auch tatsächlich, also so eine Platte, ich meine irgendwas zwischen 3 und 5 Minuten.
Okay.
Und ich kann den Waschgang dann auch per Knopfdruck dann, ich glaube, in 5 Stufen um 1 Minute verlängern.
Ja.
Und das ist anscheinend bei denen der Trick, dass halt in dem Trocknungsvorgang eben abgeblasen und nicht abgesaugt wird. Und das war wirklich bemerkenswert, wie, wie sagt man, wie unstatisch die war.
Ja.
Also das war wirklich, dann hat er mir gesagt, jetzt... Du musst jetzt auflegen und abnehmen, weil es ist ja immer so, wenn man die Platte abnimmt, dann ist sie ja immer so ein bisschen oder oft so ein bisschen statisch aufgeladen und dann hört man das. Und wir haben wirklich dieselbe Platte, wir haben das mit einer Diana Krall und auch mit einer neuen Platte gemacht.
Genau, das hat er mir nicht gesagt. Ne? Also extra für den Vorgang, die kam ja dann auch noch, da hat er, glaube ich, irgendwie 3 Monate drauf gewartet.
Und an dem Tag kam sie dann, wo er im Laden war. Genau. Das war auch total lustig. Genau, dann haben wir es mit einer neuen Schallplatte gemacht. Und auch da ist halt immer, das muss man sich auch bewusst sein, bei einer neuen Schallplatte, wir haben oft Rückstände in den Rillen drin, auch ganz tief, weil, und das ist jetzt so ein bisschen das Problem, der Schallplattenmarkt boomt halt so ein bisschen mittlerweile wieder oder sehr. Und das Problem ist jetzt, dass die ganzen Major-Labels, ich sag mal, große Presswerke natürlich eine extreme Auslastung haben und die Wartezeiten sind sehr lang. Die mittlerweile, das fängt bei 3 Monaten an und geht manchmal bis zu einem halben Jahr, bis man da auf eine Pressung warten kann. Und dadurch müssen halt viele Major-Labels mit ihren Produktionen auf kleinere Presswerke ausweichen. Und die kleineren Presswerke, die jetzt auch so in den letzten Jahren entstanden sind, da ist so ein bisschen der Qualitätsstandard, wird dem nicht so ganz gerecht, muss man sagen. Und dann wird auch unter Bedingungen gepresst, die manchmal nicht so die saubersten sind. Die Luft muss sehr sauber sein. Und allein dadurch haben wir dann manchmal das Problem, oder auch häufig, das werden wahrscheinlich viele Schallplatten
Plattenfans kennen, dass die neuen Platten schon relativ knistrig sind. Die sind dann auch statisch aufgeladen und manchmal halt auch ein bisschen verkratzt und so, weil einfach, wie gesagt, viele, viele Labels mittlerweile auf sehr kleine Presswerke ausweichen müssen für bestimmte Produktionen. Und dafür gibt es dann eben die Plattenwaschmaschine, dass wir auch die neue Platte dann schon waschen. Und das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert, hat direkt viel besser geklungen. Das ist nämlich das, dass es nicht nur, dass es nicht statisch ist, sondern das ändert natürlich auch was am Klang. Dadurch, dass wir natürlich aus der tiefsten Rille den, Schmutz holen können.
Klar, der Eintauchvorgang der Nadel ist dann entsprechend tiefer. Ne?
Genau. Ja. Wir haben mehr Auflösung, wir haben wirklich, das ist wie so ein Schleier, der sich löst. Und das ist, hat extrem gut funktioniert. Und dann wirklich, wir haben die Platte bestimmt 8-9 Mal gespielt und sie war nicht statisch aufgeladen, bei keinem einzigen Mal. Es war richtig, richtig spannend.
Dann solltest du, wenn sie hinterher in die Hülle zurückgeht, natürlich auch am besten gute Innenhülle haben, die das Ding dann nicht nochmal statisch auflädt.
Am besten sofort in eine neue Hülle auch. Und die sollte antistatisch sein, mit einer antistatischen Folie innen.
Genau,
hat viel Spaß gemacht.
Ja, das glaube ich. Das glaube ich.
Ja. Ja, was gab's denn noch? Ich hatte gestern eine kleine Vorführung, oder das war eigentlich nur eine relativ kurze Vorführung. Der Kunde kam rein und hat sich für einen neuen Verstärker interessiert, aber auch für eine Vorendstufenkombination. Und da ist mir bei einer bestimmten nochmal was sehr Interessantes aufgefallen. Und zwar ging es um die Quad-Vorendstufenkombination, die 33 und die 303.
Ja.
Für die hatte er sich interessiert. Oder
wir sind diese Quad-Classic-Serie, ne?
Genau.
Die richtig schicke. Also optisch schicke Kombi. Ja.
Genau, und wir sind so ein bisschen auf die gekommen, weil die auch so ein bisschen in der Preislage lag.
Ja.
Und die hat ein sehr interessantes Feature. Die hat einen sogenannten Tilt-EQ. Und das war mir vorher gar nicht so bewusst. Und als ich das gesehen habe, dachte ich, ach, guck mal an. Weil diese Tilt-EQs, die sind gar nicht so verbreitet in Verstärkern, in Vorstufen und so weiter zur Klangregelung, haben aber eigentlich einen krassen Vorteil gegenüber normalen EQs. Denn das Ding ist, wenn ich jetzt, ich sag mal, eine Bass- und eine Treble-Regelung habe oder vielleicht ein Dreiband-EQ noch mitten dazu, habe ich ja das Problem, dass die Frequenzbänder an einer bestimmten Grenzfrequenz ansetzen.
Ja.
Und das ist oft einfach nicht die Frequenz, die jetzt für den Track unbedingt dienlich ist.
Ja.
So, und dann habe ich so ein bisschen das Problem, dass ich so auch manchmal ein bisschen im Dunkeln tappe. Ich weiß gar nicht, was ist das für eine Frequenz. Und dann bin ich so in so einem, ich mache mal ein bisschen rein, weil da fehlt mir ein bisschen Bass, und ich drehe mal ein bisschen raus, weil das ist mir ein bisschen zu harsch. Und das wird, finde ich, eigentlich unserem Hi-Fi und High-End-Ansatz nicht so ganz gerecht. Und was jetzt so ein Tilt-EQ macht, das finde ich sehr cool. Der wird auch in der Tontechnik oft eingesetzt, gerade im Mastering. Ich habe eine, ich sag mal, zentrale Frequenz, die liegt so oft bei 1 Kilohertz eigentlich. Und um diese Frequenz herum ist dieser EQ jetzt eigentlich wie so eine Art Wippe, die eigentlich einfach nur das Verhältnis zwischen Höhen und Bässen graduell verändert und dadurch nicht, ich sag mal, eine Frequenz rausgestellt wird, die dann das komplette tonale Verhältnis verändert, sondern die Gesamttonalität des Frequenzspektrums, also des gesamten Frequenzspektrums, wird eigentlich nur leicht verändert.
Ja.
Auch das, was wir bei der Einmessung mit unseren Harman-Kardon-Kurven machen, ist eigentlich die viel sinnigere Variante, weil jetzt zum Beispiel, man nehme eine Beatles-Aufnahme aus den frühen 60er Jahren, die so ein bisschen blutleer ist, wo es so ein bisschen an Bass fehlt. Da könnte ich jetzt mit dem Bass irgendwo unten was reindrehen. Aber durch den Tilt-EQ schaffe ich es eigentlich, eine viel natürlichere Verhältnisverschiebung zu erzielen, als würde ich einfach nur unten im Bass irgendwas reindrehen. Was vielleicht dann auch an der Frequenz schon ansetzt, die sind oft so bei 120, 150 Hertz, die schon so im Oberbass von der Bassgitarre sind, die ich eigentlich gar nicht so krass erheben wollte, wie es müsste, um den unteren Bass dahin zu kriegen, wo ich ihn möchte. Und mit diesem Tilt-EQ schaffe ich das halt eigentlich viel natürlicher. Und das war so ein Feature, wo ich dachte, guck mal an. Sogar in dem
Gerät. Das ist ja spannend, ne? Das hätte, also wünscht man sich ja dann vielleicht auch für mehr Geräte.
Ja, genau. Also es ist eigentlich ein Feature, das so ein bisschen, ich glaube, es ist nicht so ganz auf dem Schirm, aber es ist eigentlich ein Tool, das sehr einfach einzusetzen ist, weil ich wirklich sehr schnell raus habe, jetzt auch alte klassische Aufnahmen, ich sag mal deutsche Grammophon, die dann auch, wo das Verhältnis oft noch nicht so ganz gestimmt hat oder einfach die damaligen Hörgewohnheiten andere wie heute sind, kann ich durch ein einfaches Arch
bisschen mehr.
Passt diese Wippe einfach ein bisschen an. Das fand ich sehr cool. Das wollte ich einfach mal.
Also war spannend, weil ich war gestern Abend auch noch an der Quad.
Ach was?
Ja, ja. Ein Freund von mir kam rein, der suchte eine kleine, hochwertige, analoge Anlage für ein Ferienhaus. Hat an der Stelle keinen Platz und auch kein Internet. Also Streaming fällt da komplett raus. Dann sage ich, guck dir das mal an, war er direkt begeistert, hat ihm optisch gut gefallen. Und dann sage ich, nehmen wir die Fischer Klein dazu und das baue ich jetzt mal auf, weil er hatte gestern, war kurz vor sechs, kurz vor Feierabend und er kommt jetzt nächste Woche nochmal rein. Ja. Bin ich mal gespannt, die Kombi mal zu hören.
Schön.
Leider gibt's da kein Laufwerk dazu, aber weil ich gesehen habe, die Project CD Box D3 oder S3 in Silber passt so einigermaßen vom Farbton her und auch von der Größe, von der Standfläche.
Dann kann man die klein und kompakt.
Genau, ja, die könnte man dann dazu nehmen und dann hätte man ein entsprechendes Laufwerk.
Ja.
Das könnte ich mir als Kombi ganz gut vorstellen an der Stelle.
Schön.
Ich gucke ja immer auf der Akkuface Japan Seite.
Ja, ja.
Und dann habe ich gesehen, ich weiß nicht, ob dieses Produkt hier nach Europa kommen wird, weil es kommt ein neuer Tuner, der T1300.
Geil.
Rein analog, FM-Tuner, ohne irgendwas. Also leider für unsere Breitengraden fast nicht mehr einsetzbar, nachdem in den ganzen Kabelnetzen natürlich das analoge Tuner-Signal weggefallen ist. Aber das. Also wenn einer mal einen wirklich guten UKW-Tuner gehört hat und hat das im Verhältnis zu, ich sag mal, Internetradio oder DAB Plus, ich weiß bis heute nicht, wofür dieses Plus steht, ne? Weil das ist eigentlich ein deutliches Minus zum alten DAB-Standard gewesen. Wenn man das einmal im Vergleich gehört hat, wie gut ein Tuner klingen kann. Ja, und wie schlecht das heutzutage ist. Und ich reg mich da immer noch drüber auf, wenn ich unsere öffentlich-rechtlichen Sender mit ein, zwei Ausnahmen aufmache im Internetradio und da steht 128 Kilobit.
Ja.
Und dann denke ich, guck mal, vor 30 Jahren kam das MP3-Format auf den Markt und das war sinnvoll, ja, so, und das war auch richtig. Aber in Zeiten, wo eigentlich kein Mensch unter 50 Mbit an Anschlüssen zu Hause hat, was will ich denn mit 128 Kilobit? Doppelte ISDN-Leitung. Also, ich sag mal, das ist sowas von gestern. Da müsste dringend was getan werden. Und jetzt nochmal zurück zu dem Tuner. Das klingt so unglaublich musikalisch und schön. Aber ist leider vorbei, das Thema. Ja,
ja, Wahnsinn. Ja. Ein Kunde von uns, der hat einen alten Akkuface-Tuner sich zu seinem E800 mal noch geholt.
Ja, ja.
Und der hört halt auch morgens einfach immer Radio.
Ja.
Und das klingt auch, ich habe dann irgendwann das Ding mal angemacht und als ich bei ihm war, ich weiß gar nicht warum, war ich bei ihm, bei Martin, auch liebe Grüße an der Stelle. Und der hatte sich so einen alten Akkuface-Tuner geholt. Ich weiß, wahrscheinlich schon 15, 20 Jahre alt oder so. Was hat einfach Hammer geklungen.
Ja, ja, ja. Also wirklich, wirklich überragend gut. Aber klar, wenn du jetzt eine Antenne auswirfst, also hier bei uns in der Region, bekommst du noch den örtlichen Sender, RBR1 und dann noch Antenne Koblenz und Südwestrundfunk 3 und 1. Und dann hört es auch schon auf. Ne? Ja. Also der Rest ist schon fast nicht mehr zu bekommen. Je nachdem natürlich, weil es hier ein bisschen bergig ist oder hügelig ist, je nachdem, wo du dann natürlich sitzt. Also schade, aber klanglich überragend.
Ja.
Ja, mein Lieber, ich glaube, dann sind wir mit dieser kurzen Sommerfolge auch schon fast am Ende.
Mhm.
Was hast du denn an Musik mitgebracht?
Musik. Ich habe heute einen Song mitgebracht, einen Jazzstandard, aber in der Version von John Coltrane. Und zwar heißt der Song You Don't Know What Love Is.
Cool.
Und der wurde, ich muss gerade nachschauen, der wurde 1941 das erste Mal, also wurde er komponiert und gespielt.
Ja.
Und Miles Davis hat ihn dann 1954 das erste Mal aufgenommen als Jazzmusiker. Und da ist er dann zu so einem Standard irgendwie geworden, der auch von vielen dann auch wieder gespielt wurde. Chet Baker, Art Blakey und eben Miles Davis. Und John Coltrane hat den auf seinem Album Ballads gespielt.
Ja.
Und für mich so neben Bill Evans, was ich momentan viel höre, so eine sehr, sehr eindringliche Nummer, die ich komme manchmal nicht drauf klar, wie wie eindringlich und wie singend man ein Instrument spielen kann. Und das ist irgendwie so bei Coltrane der Fall. Ja, also hört gerne mal rein. You don't know what love is.
Ja. Mein Musikwunsch war jetzt ein bisschen hin und her gerissen. Also auf der einen Seite wollte ich natürlich Ozzy Osbourne sagen. Ah, oder noch irgendwas. Dann habe ich gedacht, na, das ist schon ein bisschen heavy. Dann machst du doch was von Iron Maiden, weil da bin ich jetzt morgen auf dem Frankfurt-Konzert. Nee, die haben ja auch viele etwas ruhigere Sachen, weil die das gesamte Line-up der 90er Jahre jetzt oder Ende der 90er Jahre jetzt spielen.
Ach, cool.
Richtig coole Sachen. Habe ich mich jetzt auch dagegen entschieden, weil es nicht so ganz in die Playliste passt. Aber der Song heißt Dark Morality von dem Album Stalagmite Steeple und die Band heißt Return to the Earth. Ich auch nicht, war mal wieder so ein klassisches Rune Radio Ding. Super schöne Stimme, sphärische Akkorde dazu und also hat nichts, könnt euch ganz beruhigt anhören, hat nichts mit Metal zu tun.
Schön. Spannend.
Ja. Alles klar. Gut.
Ihr Lieben.
Dann auf in die Woche und macht's gut. Bis bald und hört wieder rein. Tschüss.
Ich auch schon.
Als sie wieder angefangen hat, dann hat sie...